Gary, auf den letzten Podcast habe ich einiges an Rückmeldung bekommen. Und zwar in dem Sinn, wer ist der Thierry Urwiler?
Ich glaube, das können wir noch ein bisschen einordnen. Also,
ich habe einfach vorausgesetzt, dass jeder Mann dich kennt und jede Frau.
Nein, so weit sind wir nicht. Das holen wir doch jetzt gerade nachher.
Ja.
Also ich bin seit rund, muss ich gerade überlegen, jetzt ist schon fast 6 Jahre beim Amt für Justizvollzug und Wiedereingliederung tätig. Bin dort in der Forschungsabteilung. Schwerpunkt Strafrecht, aber ganz stark natürlich auch in der Schnittstelle mit forensischer Psychiatrie und Psychologie, wo ich mich engagiere. Und nebenbei tue ich mich auch in den Lehrbetätigen, sei es jetzt an der Uni, sei es so mit Sachverständigen oder anderen Leuten aus der Praxis und habe dementsprechend sehr, sehr viel mit strafrechtlichen Gutachten zu tun und dort schwerpunktmässig eben die Schuldfähigkeits- und Massnahmengutachten. Das ist so ein bisschen mein Hintergrund.
Und du hast auch die Dissertation in diesem Thema geschrieben.
Korrekt.
Du hast ein Handbuch, ein ganzes, eine Bibel ja. In diesem Bereich mit Schnittstelle Strafrecht, Psychiatrie, Psychologie. Als Co-Autor verfasst.
Ja, genau. Das sind zwei größere Projekte von den vergangenen Jahren gewesen. Und haben natürlich mich auch sehr stark an das Thema angeführt. Und ich kann sagen, das ist so eins von meinen Hauptsteckenpferden jetzt im Strafrecht.
Und momentan bist du in einer Habilitation?
Richtig. Die Habilitation, die ist am Laufen, die ist über größere Themenkreis Präventionsstrafrecht. Ich untersuche dort zum einen mal den juristischen Gefahrenbegriff und zum anderen schaue ich, welche Instrumente, die man heute verwendet, sind überhaupt hinreichend evidenzbasiert und wo muss man noch nachbessern.
Ich sehe da ganz viele Podcasts auf uns zukommen. wann kann man damit rechnen, dass deine Habil fertig ist?
Man ist ja immer sehr vorsichtig mit Prognosen, gell? Aber was natürlich schon ein Wunsch von mir wäre, ist, dass ich im Rahmen vom nächsten Jahr nachher das kann abschliessen, das Projekt. Und, also, dass ich eigentlich schon Ende dieses Jahr eine lesefähige Version habe, die nachher noch zirkulieren kann.
Du musst dich bitte bei den Seitenzahlen ein bisschen beschränken.
Ich werde mich deutlich beschränken, also 1000 Seiten gibt es nicht noch einmal.
Eben, dein letztes Buch hat 1000 Seiten gehabt.
Ja, nein, ich glaube, das Mal dürfte es irgendwo in der Region so 350, 400 Seiten zu liegen haben.
Wobei ich muss sagen, dass euer Handbuch ist derart gut geschrieben.
Cool.
Also weißt du, man kann es wirklich auch lesen.
Das
ist nicht alle halbe Seiten, wo du mit dir anschlagen oder bleibst stecken in unglaublich komischen Satzstrukturen.
Ja, wir waren am Schluss noch ziemlich lange am Schleifen und ich bin froh, wenn man die eine oder andere Seite davon jetzt sieht.
Ja, jemand muss die Arbeit machen. Entweder ist der Autor, die Autorin, oder es ist der Leser.
Genau, irgendwo fällt es an.
Also, aber lass uns jetzt wieder zurückkommen zur Thematik der Privatgutachten.
Ja.
Du hast im letzten Podcast das Prinzip von der freien Beweiswürdigung im Strafprozess angesprochen. Könntest du vielleicht das schnell sagen, was du darunter verstehst?
Ja, unter dem Prinzip von freier Beweiswürdigung verstehe ich jetzt sogar in unserem Thema, dass man eben nicht in einem Beweismittel zum Vorhinein einen gewissen Beweiswert zuspricht, sondern dass es eben darauf ankommt, welchen Beweiswert hat das Beweismittel im konkreten Einzelfall anhand von seinem Inhalt beurteilt. Also nicht anhand von formal abstrakten Kriterien, sondern eben individuell, inhaltlich, konkret. Das ist für mich freie Beweiswürdigung und basierend auf eben so einer individuellen Prüfung von einem Gutachten muss ich mir eine persönliche Überzeugung mal rational zuerst bilden und erst wenn ich das gemacht habe, kann ich sie intersubjektiv nachvollziehbar auch dritt erklären, wie bin ich auf den Schluss gekommen. Das ist für mich freie Beweiswürdigung.
Genau, die andere Seite von der Medaille wäre die formelle Beweisregel.
Genau.
Warum ist die formelle Beweisregel in dem aufgeklärten Strafprozess nicht erwünscht?
Ich glaube, weil sie nicht wahrheitsnähe Sachverhaltsfeststellungen erlaubt. Und zwar kann man das ja relativ gut anhand von bekannten Beispielen illustrieren. Also wenn man jetzt einfach sagt, ja, für uns ist es mehr wert, wenn zwei Leute etwas sagen, als wenn jemand sagt, oder?
Das hat es ja zum Beispiel früher nicht gegeben, Regeln bei Zeugen. Ja.
Genau, die Regeln hat es gegeben. Und jetzt kann man sagen, ja gut, wenn zwei etwas sehen, Intersubjektivität ist ja schon ein Kriterium von Wahrheit und so, aber wenn man dann so richtig anfängt zu überlegen, merkt man, ja gut, wenn jetzt die zwei aber sich vorher miteinander abgesprochen haben, dass sie etwas anderes aussagen, dann haben natürlich ihre Aussageinhalt herzlich wenig mit der Wahrheit zu tun. Und dementsprechend ist eben das Gericht in der Pflicht, nicht einfach sagen, es ist 2 gegen 1, sondern danach zu fragen, was sind die Hintergründe von diesen Aussagen, wie könnten die zustande kommen, gibt es Motivatoren, dass man vielleicht auch eine falsche Aussage tätigt. Das wäre eben nachher die inhaltliche Arbeit, die anfällt und nicht einfach das formelle 2 gegen 1.
Also warum sollen 2 Zeugen besser sein als 1 Zeuge?
Ja, richtig.
Sondern es geht um die Qualität der Aussage und nicht um die Tatsache.
Genau, genau.
Wie soll man denn vorgehen, um zu einer Überzeugung innerhalb von einer Beweiswürdigung zu gelangen?
Also man soll sich, wenn ich es jetzt ein bisschen sozialwissenschaftlich ausdrücke, an die beste verfügbare Evidenz halten. Also das heisst eben nicht, dass man irgendwelchen subjektiven Gefühl oder der Intuition folgt, sondern sagt, was habe ich tatsächlich rational Greifbares, um meine Überzeugung erst aufzubauen. Wenn man das macht, dann ist man schon mal auf dem richtigen Pfad. Aber ich sehe gerade, du hast schon einen Gedanken.
Nein, es ist mehr, was ist Evidenz?
Also für mich gehört zu Evidenz, das kann man breiter oder enger fassen, aber für mich gehört zu empirischer Evidenz eigentlich sämtliche Wissenssätze, die unter Anwendung von der sozialwissenschaftlichen Methoden gefunden worden sind. Das kann sein, dass man quantitative Forschung betreibt, das kann sein, dass man qualitative Forschung betreibt. Das alles gehört für mich zur Evidenz. Und innerhalb von diesem Spektrum gibt es dann noch unterschiedliche Arten von Qualität. Also es ist augenscheinlich ein Unterschied, ob ich jetzt sage, Expert Opinion, also ich habe im Rahmen von meiner klinischen Erfahrung die und die Tatsache festgestellt und das ist extrem relevant für den Zusammenhang, das wäre zum Beispiel relativ schlechte Evidenz. Das weiss man, dass dort halt in unserer subjektiven Wahrnehmung sehr viele Verzerrungsfaktoren können wirken. Hingegen, wenn wir jetzt auf der anderen Seite eine Situation hätten, wo so ein Zusammenhang zwischen 2 Faktoren basieren würde auf einer Meta-Analyse, die mehrere Primärstudien zusammenfasst, wo vielleicht tausende Leute untersucht wurden nach systematischen Regeln, dann ist das höherwertige Evidenz als einfach so der Rekurs auf klinische Erfahrung. Und auf das würde es ankommen, dass man eben das versucht zu hierarchisieren und die Beste zu nehmen.
Das ist jetzt sehr abstrakt.
Sehr abstrakt, jetzt ja,
für gebe ich zu. Hast du ein Beispiel für die evidenzbasierte Beweiswürdigung im Kontext von unserem Thema heute, von der psychiatrisch-psychologischen Begutachtungen?
Ja, ich denke, das kann man auch. Also zum Beispiel sehe ich immer wieder mal, dass in den Gutachten gesagt wird, dass ein Problem mit Blick auf das Risiko ist das Abstreiten vor Tat. Mhm. Und dort gibt es jetzt relativ robuste Befunde. Also es gibt eine Meta-Analyse, ich glaube auf dem Jahr 2005 oder 2006 ist die, die sagt, hey, der Faktor hängt eigentlich nicht wirklich mit Rückfälligkeit zusammen. Und trotzdem liest man das relativ häufig, oder? Weil jetzt ein Sachverständiger kommt und sagt, ja, übrigens, und weil er die Tat jetzt im therapeutischen Kontext abstreitet, ist das hochproblematisch mit Blick auf das Rückfallrisiko, würde ich jetzt sagen, in einer evidenzbasierten Rechtsprechung müsste man dem die Studie entgegenhalten und sagen, hey, aber empirisch lässt sich der Zusammenhang, den du jetzt hier anführst, nicht wirklich gut belegen mit Blick auf die Studie, die wir in diesem Zusammenhang verfügbar haben. Das wäre hier so ein klassisches Beispiel, wie evidenzbasierte Beweisführung und dann auch Sachverhaltsfeststellung könnte aussehen. Also long story short, in diesem Fall müsste man dann eigentlich sagen, wahrscheinlich wäre eben nicht das Produkt von einer rationalen Überzeugungsbildung, wenn ich dann sage, das ist jetzt ein krasser Risikofaktor.
Ich finde das ein super spannendes Beispiel. Hast du vielleicht gerade noch etwas anderes?
Ja, also ich denke, etwas, was man ja auch regelmässig sieht, ist, dass in Gutachten zum Beispiel Rückfallraten als aktuarische Risikoinstrument verwendet werden. Und
da ist ja die Justiz einmal ganz begeistert, weil es ist dann so 56,7235.
Und verstehe mich richtig, im Grundsatz habe ich nicht ein Problem gegenüber aktuarischen Instrumenten. Ich glaube sogar,
nein,
ich kann
den
Risikodiskurs extrem versachlichen. Ich glaube aber jetzt hier im Rahmen von einer evidenzbasierten Begutachtung und nachher auch Beweiswürdigung, wäre es wichtig zu wissen, dass Rückfallraten hier eigentlich extrem instabil sind. Also wenn man das repliziert, wenn man versucht nachher zu schauen, ja, kommt das etwa in gleichen Bereich wie in der Urstichprobe drin, dann merkt man eigentlich relativ oft, nein, da gibt es durchaus erhebliche Fluktuierungen und das ist doch für eine Beweiswürdigung relevant, weil wenn wir darüber entscheiden, wie hoch muss das Risiko sein, dass wir gewisse Sanktionen anordnen.
Gut, das wissen wir im Übrigen auch nicht.
Wie meinst du, das wissen wir im Übrigen auch nicht?
Ja, man sagt ja nicht, bei einem Rückfallrisiko von 75%
Genau. Also das sagen wir noch nicht. Ich glaube, das ist etwas, wo wir uns früher oder später müssen darüber unterhalten, ob wir im Recht nicht doch ein bisschen präziser werden, was ja, wir als Intervention...
Das hat ja jeder Richter, jede Richterin ihren eigenen Maßstab.
Ich glaube, das ist weit das rechtliche Thema dort drin. Aber dann gibt es auf der anderen Seite das Sachverhaltsthema, oder? Wenn wir dann, nehmen wir jetzt mal an, wir hätten definiert, es braucht, keine Ahnung, 50%, oder? Und wenn wir jetzt ein Instrument sagt, 50%, dann ist es ja enorm relevant, wie stabil sind die 50%. Und dort werden im Rahmen von der Gutachten eben relevant, dass ausgeführt wird, hey, die Werte, die uns hier, die absoluten Rückfallraten, die uns kommuniziert werden, die sind instabil. Also zwar ist über die Replikationsstudie, was relativ häufig zu beobachten ist, ist, dass so die Reihenfolge etwa gleich bleibt. Also die Rückfallraten schwanken zwar, aber zwischen den Kategorien kannst du sagen, ja, die einen werden häufiger rückfällig als die anderen. Aber halt, für uns ist relevant zu wissen, wie oft, oder? Das ist am Schluss das Schlüsselkriterium und darum müssen wir dort Gewissheit haben zu dieser Zahl und darum ist es wichtig, dass ein Gutachten auf die Instabilität hinweist.
Warum langt denn die reine Intuition nicht? Also warum ist das keine geeignete Grundlage für eine willkürfreie Sachverhaltsfeststellung?
Ich glaube halt, dass die menschliche Urteilsbildung von extrem vielen Verzerrungsfaktoren beeinflusst wird. Und zusätzlich können wir ja immer nur über das Rechnung ablegen, was uns bewusst wird. Und gerade bei den intuitiven Prozessen sind wir uns als ganz, ganz vielen Sachen nicht bewusst, sondern es wird irgendwie automatisch heuristisch verarbeitet. Und wenn wir die Ausgangslage haben, dass es automatisch heuristisch verarbeitet ist, dann werden wir gröbere Mühe haben, das eben intersubjektiv nachvollziehbar zu erklären. Also mein Gefühl, der oder die Person ist vielleicht ein erhöhtes Rückfallrisiko. Das würde ich sehr grosse Mühe haben, rational nachvollziehbar zu erklären. Ich kann das eben nur, wenn ich basierend auf der bestehenden Empirie robuste Risikofaktoren kann bezeichnen und die nachher darlegen, dass sie bei dieser Person zutreffen. Dann ist es evidenzbasiert, wenn ich aber einfach nur auf das Bauchgefühl abstelle, dann wird es schwieriger.
Eine Überzeugung rational und nachvollziehbar zu erklären, ist ja auch schon wieder ein Riesenberg. Also wie macht man so etwas intersubjektiv nachvollziehbar?
Ja, das ist eine sehr, sehr grosse Frage und ich glaube nicht, dass ich eine absolute Begründung hier geben kann. Aber ich glaube, was der einzige Weg ist, ist, dass man eigentlich für jedes Teilfundament, zum Beispiel jetzt gerade beim Risiko, darlegt, hey, inwiefern wissen wir basierend auf empirischen Befund, dass der oder andere Faktor mit Rückfälligkeit korreliert und dass er bei dieser Person vorliegt. Das können wir machen und das, denke ich, wäre auch der Anspruch, der so einer Risikobeurteilung zu stellen wäre.
Ja, aber nicht nur bei einer bei jeder Risikobeurteilung, also auch bei einem Haftentscheid. Das mangelt ja komplett an einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung. Das ist ja rein das Bauchgefühl.
Du meinst jetzt im strafprozessualen Kontext bei der Untersuchungshaft? Ich würde jetzt nicht mal so weit gehen, um zu sagen, es mangelt komplett einer wissenschaftlichen Grundlage, aber ich bin bei dir, dass es bei unterschiedlichen Haftgründen unterschiedlich grossen Untersuchungsbedarf gibt, auch empirischen Untersuchungsbedarf. Also ich glaube, wahrscheinlich noch fast am besten untersucht ist das Thema Wiederholungsausführungsgefahr in Relation zu den anderen Haftgründen. Bei Fluchtgefahr haben wir sehr viel weniger Untersuchungen, auch nicht irgendwie standardisierte Abklärungsinstrumente, wo wir das ein bisschen stärker strukturiert haben. Wir haben dann einfach eine Kriterienliste aus der bundesgerichtlichen Rechtsprechung. Aber das wirklich eigentlich mal umfassend empirisch abgeklärt, das steht nach meinem Wissen im Status quo in der Schweiz noch aus. Und dann erst richtig schwierig wird es schon nur empirisch zu untersuchen bei Kollusionsgefahr, weil das Phänomen ist dann sehr, sehr schwierig fassbar. Also weißt, wenn es eintritt, wenn siehst du es überhaupt noch und wie kannst du es untersuchen? Vielleicht lässt sich da etwas machen, vielleicht ist meine Kreativität einfach noch nicht genug weit fortgeschritten, um zu sehen, wie man das empirisch fassen kann. Aber dort ist es sicher anspruchsvoll, dass irgendwie gäbig empirisch zu durchleuchten, denke ich mal.
Also ich gebe dir teilweise recht. Es ist ein Stück weit empirisch erforscht, aber die Empirie ist noch nicht bei den Zwangsmassnahmengerichten angekommen. Du schüttelst den Kopf. Und zumindest gibt es keine Auseinandersetzung mit dieser Empirie, angewendet auf den konkreten zu beurteilenden Einzelfall.
Beim zweiten Teil bin ich, glaube ich, bei dir. Und ich glaube, beim ersten Teil, es werden durchaus Faktoren beizogen, die ich zum Beispiel sehr plausibel finde. Also, dass man den Faktor frühere Fluchtversuch beizieht im Rahmen von der Beurteilung vom Fluchtrisiko, ist maximal plausibel. Das ist ja wie das Analoge zu den Vorstrafen beim Rückfallrisiko. Oder wahrscheinlich einer der besten Prädiktoren für künftige Flucht an allenfalls. Und dass man das,
ist das so?
Also beim Rückfallrisiko ist es ja so.
Nein, so, aber bei der Fluchtgefahr?
Ja, die Vergangenheit ist der beste Prädiktor für die Zukunft.
Und aber vielleicht hat er ja gerade wegen der Flucht etwas gelernt, weil schlussendlich ist er ja gleich drin.
Das ist möglich, aber jetzt kannst du ja sagen, vielleicht sind ja Leute, die das machen, regelmäßig ein bisschen mit einer schwierigeren Impulskontrolle unterwegs und dementsprechend kommt es dann öfter zu Fluchten. Das müsste man untersuchen, weißt du?
Ja, das wäre spannend,
Frage. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das in einer Untersuchung ein relativ guter Prädiktor von Fluchten ist, weil es eben ähnlich wie bei Vorstrafen für Rückfallrisiko. Also wenn jemand 3 Vorstrafen hat, hat ein ganz anderes Risikoprofil, als wenn jemand Ersttäterschaft.
Aber ich gebe dir recht, es ist eigentlich nicht unser Thema, aber ich gebe dir recht. Bei 3 Fluchtversuchen gebe ich dir recht, aber bei einem?
Absolut. Und ich glaube noch, wichtig ist, dass das ja noch nicht die Frage beantwortet, die sich dann im Rechtlichen stellt. Was ist das akzeptable Restrisiko? Weil das eine ist ja nur die empirische Vorfrage im Sinne von, was können wir überhaupt rational über die Risikoausprägung sagen. Das ist das eine. Das sagt uns noch überhaupt nicht, was zahlen ist jetzt in diesem Zusammenhang. Oder? Im Sinne von, wie viele Fluchten könnten wir tolerieren unter dem rechtlichen Maßstab von 2,21 oder im Vollzugskontext der analogen Normen, wo Fluchtrisiko eine Rolle spielt. Und das sind separate Fragen, die ich glaube, wie müsste unter juristischen Gesichtspunkt diskutiert werden. Also die können wir, glaube ich, dann, also das kannst du gar nicht empirisch beantworten, weil es eben normativ ist.
Aber du müsstest gleich die empirische Grundlage haben.
Und unbedingt.
Ich finde Wahnsinn eigentlich, wie sehr bei der Untersuchungshaft der schärfste Eingriff von einem potenziell Unschuldigen, wie wenig wissenschaftlich man da zu Werk geht.
Ja, ich glaube aber, das ist so ein Charakteristikum von momentan noch sehr vielen Staaten, dass man wie schon mal am Machen ist, bevor man irgendwie alle Grundlagen in der Hand hat. In einem gewissen Rahmen, finde ich, ist das wahrscheinlich auch unausweichlich, oder? Weil unterschiedliche Interessen auf dem Spiel stehen, dass man nicht überall immer die perfekte Grundlage in der Hand hat. Aber ich bin ganz bei dir, dass ich glaube, wenn man das irgendwie will, rechtsstaatlich sauber machen will, dann ist der Staat in der Pflicht, aktiv die Grundlagen systematisch zu schaffen. Und das bedingt Vernetzung von ganz unterschiedliche Stakeholder, dass man eben nicht überall kleinere Forschungsprojekte hat, sondern dass man vielleicht auch übergreifende Forschungsprojekte hat, dass man grosse Datensätze hat, wo man dann gute Untersuchungen machen kann und das Ganze breiter abstützen.
Also wir sind ja eigentlich von der Begründungsdichte ausgegangen. Wie tust du eine Überzeugung, wie kannst du das nachvollziehbar zur Disposition stellen? Vielleicht noch schnell angeschaut, wie kann denn von gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen auch abgewichen werden? Was sind da die Voraussetzungen?
Ja, ich finde die Formulierung, die man manchmal so findet, also das gibt es ja in gewissen Urteilen, dass sie sagen, von gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen kann abgewichen werden. Und ich glaube, das ist ein nicht ganz präziser Textbaustein. Weil wenn die gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnisse für diesen Fall einschlägig waren, glaube ich, wäre ein Abweichen davon irrational und somit willkürlich. Und wenn wir eigentlich von einem Abweichen reden, meinen wir eigentlich etwas anderes, nämlich, dass die Referenzklasse, die wir jetzt beizogen haben, für diesen konkreten Fall gar nicht geeignet ist. Und dann ist eben die Referenzklasse auch nicht die evidenzbasierte Tatsachengrundlage für diesen Fall, sondern da brauchen wir etwas anderes. Also als Beispiel, wenn jetzt jemand extrem hoch scored auf einem aktuarischen Risikoeinschätzungsinstrument. Aber er hat halt einfach einen sehr schweren Unfall gehabt und ist jetzt ziemlich bewegungsunfähig und zwar nachhaltig. Also ja, dann hat er schon in diesem Instrument irgendwie noch einen höheren Score gehabt. Das ist jetzt ein bewusstes, sehr übertriebenes Beispiel. Aber natürlich ist das nicht so die geeignete Referenzklasse, weil er jetzt einfach bewegungsunfähig ist und vielleicht auch aufgrund von der Verletzung, die er vorgetragen hat, nachhaltig nicht mehr sein. Also dementsprechend wäre die Risikoeinschätzung einfach nicht passend für diesen konkreten Fall. Und ich glaube, das meinen wir eigentlich damit, dass wir eben abweichen dürfen, in dem Sinn, dass wir die geeignetere wiederum evidenzbasierte Referenzklasse müssen beiziehen.
Also wenn ich dich richtig verstehe, kann eigentlich die Justiz von gesicherter wissenschaftlicher Erkenntnis nicht abweichen?
Das sehe ich tatsächlich so. Also wenn eben so eine Erkenntnis für den konkreten Fall relevant ist, dann wäre das Abweichen davon nach meiner Auffassung irrational.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.